Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Pablo Neruda gilt als einer der bedeutendsten Dichter der chilenischen Literatur. Inspirationen für seine Gedichte sammelte der Literaturnobelpreisträger auch auf seinen vielen Auslandsaufenthalten als Diplomat. Vor 50 Jahren, am 23. September 1973, starb Neruda in Santiago de Chile unter noch immer ungeklärten Umständen. Welche Bedeutung hat sein Werk inzwischen?
Buenos días. Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta.
Guten Tag. Ich heiße Pablo Neruda. Ich bin Dichter. Ich komme aus dem Norden, im Süden, aus der Mitte, aus dem Meer und von einer Mine in Copiapó, die ich besucht habe. Ich komme von meinem Haus auf der Isla Negra. Ich bitte um Erlaubnis, in Ihr Haus zu kommen, um meine Verse vorzulesen und darüber zu sprechen. Ich werde leben. Ich werde nicht sterben. In diesen Tagen voller Vulkane gehe ich fort, neuen Möglichkeiten entgegen, dem Leben zu. Ich lasse alles geordnet zurück, heute, da Banditen sich herumtreiben mit der westlichen Kultur im Arm.
Ein Ausschnitt aus Pablo Nerudas Gedicht »Ich werde leben«, in dem er den Einfluss der USA auf sein Heimatland Chile thematisiert.
Mit Händen, die in Spanien morden und den Galgen, die schwanken in Athen. Und der Schande, die Chile regiert. Und ich schweige. Ich bin bereit, mich auf die neuen Worte, Menschen und Wege einzulassen, die mich erwarten, die mit Bangen an meine Tür klopfen.
Ich werde leben, ich werde nicht sterben. Was bleibt von Pablo Neruda? Von Michael Mayer.
Ich denke, dass die Bedeutung Nerudas eng mit seiner Leserschaft verbunden ist. Man sollte also nicht nur sein Werk betrachten, sondern auch bedenken, dass es gelesen wurde, in ganz verschiedenen historischen Phasen und von verschiedenen Generationen. Er ist ein Klassiker. Sein Werk hat viele Facetten. Es wirkte auf Lesende verschiedenster Epochen und Generationen. Das scheint mir seinen eigentlichen Stellenwert auszumachen.
Y eso es lo que hace, me parece a mí, su importancia, ¿no? Yo pensaría en los lectores.
Sagt Jaime Pinos Fuentes, Schriftsteller und Leiter des Museums La Sebastiana in Valparaíso, einem von drei Anwesen Pablo Nerudas in Chile. Pablo Neruda hieß eigentlich Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Paso Alto. Seit 1946 stand sein Pseudonym auch in seinem Pass. Er war Diplomat, Dichter und Dissident. Sein Werk, bestehend aus Hunderten von Gedichten, Essays und Kurztexten, steht wie ein Monolith sowohl in der chilenischen als auch in der lateinamerikanischen Literatur. Kaum ein anderer Dichter schrieb über so viele verschiedene Themen, bewegte sich in so unterschiedlichen Welten und changierte so mühelos zwischen zartem Liebesgedicht und harter Politlyrik. Und kaum ein anderes lyrisches Werk ist so eng mit der Biografie des Dichters verbunden wie jenes von Neruda. Sein Stil war einmalig, auch eigenwillig und überaus erfolgreich. Susanne Lange, deutsche Übersetzerin vieler Gedichte und Texte von Neruda, sieht als vielleicht wichtigsten Grund für den Erfolg, dass sein Werk zur Zeit der politischen und kulturellen Kämpfe in Lateinamerika bekannt wurde.
Weil er ja am Anfang eines Aufbruchs eigentlich der ganzen lateinamerikanischen Lyrik steht und da auch an einer Grenze, an der das jetzt von den Anfängen der Avantgarde dann überging in auch zum Teil politische Dichtung. Und er hat ja wahnsinnig früh angefangen zu schreiben. Mit 19 hat er ja sein erstes Werk veröffentlicht und mit 20 schon sein absolut erfolgreichstes, diese 20 Poemas de Amor, die 20 Liebesgedichte. Und da war er schon praktisch in ganz Lateinamerika berühmt und auch darüber hinaus.
Blickt man auf Nerudas umfangreiches Werk, so lassen sich in etwa drei Phasen unterscheiden. Auf die frühe Dichtung der Innerlichkeit, mit der er zuerst in Chile und dann im Ausland bekannt wurde, folgen nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges überwiegend politische Verse. 20 Jahre später, Als 1956 die Verbrechen des Stalinismus aufgedeckt werden, beginnt die letzte Periode. Neruda setzt sich jetzt mit der existenziellen Bestimmung des Einzelnen in der gegenwärtigen Welt auseinander.
Die Liebe, das Leiden und die Landschaft. Neruda und die Innerlichkeit.
Die poetische Kultur, in die Pablo Neruda hineinwuchs, ist geprägt von dem allmählich zu Ende gehenden Modernismus. Von der Poesie wird eine aufrichtige, lebendige und sinnliche Sprache gefordert. Neruda entwickelt früh seinen eigenen Stil.
Ja, man muss schon sagen, er hat ein absolut metaphorisches Talent. Also das ist, glaube ich, das, was ihn vor allen Dingen ausmacht, dass er mit dieser ungeheuren Leichtigkeit Metaphern schaffen kann, die jetzt nicht sich aus dem Schatzkästchen der überlieferten Bilder der Lyrischen bedienen, sondern die wirklich neu sind und auch originelle Kombinationen. Und er hat auch so eine ganz eigene Bildwelt, die, glaube ich, auch so ein bisschen aus seiner Kindheit kommt, aus dieser Landschaft da, dieser Araucanía, dieser Gegend, die ja, ja doch sehr wilde Natur ist zum Teil. Und gerade die Natur spielt da immer eine große Rolle, die er dann so richtig mit der Zivilisation mischt.
Die Liebe zu den Frauen drückte Neruda häufig mit Hilfe von Landschaftsmetaphern aus. Raue Bilder verbinden sich dabei mit hingebungsvollen Versen der Zuneigung. Wie in diesem Liebesgedicht Nummer 7 aus 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung.
Gebeugt werfe ich abends meine elenden Netze aus nach deinen Meeresaugen. Dort reckt sich und verbrennt in himmelhohem Lodern meine Einsamkeit, die mit den Armen um sich schlägt wie ein Ertrinkender. Rote Zeichen gebe ich über deinen abwesenden Augen, die sich aufwerfen wie die See am Saum eines Leuchtturms. Nichts als Finsternis bist du, Weib, mir fern und doch mein. Aus deinem Blick taucht zuweilen die Küste des Grauens auf. Gebeugt werfe ich abends meine elenden Netze aus in die Brandung, wo schlingernd deine Meeraugen treiben. Nächtliche Vögel picken die ersten Sterne auf, die erglitzern wie meine Seele, wenn ich dich liebe. Es galoppiert die Nacht auf ihrer düsteren Stute, blaue Ähren über die öden Fluren verstreuend.
Neruda entwickelt seinen Stil weiter. Wesentliche Einflüsse sind neben der russischen die französische Literatur, in die ihn seine beste Freundin, die chilenische Schriftstellerin Gabriela Mistral, einführte. Sie sollte lange vor ihm, bereits 1945, den Literaturnobelpreis erhalten. Die Dichterinnen und Dichter jener Zeit haben den Begriff der Poesía sin pureza geprägt, wörtlich übersetzt Poesie ohne Reinheit. Doch was bedeutet das? Neruda selbst beschreibt sein poetisches Verfahren 1935 in einem Essay in einer spanischen Literaturzeitschrift vor allem als eine Öffnung der Poesie für damals neue Themen.
So soll die Dichtung aussehen, die wir suchen. Verwüstet von der Mühe der Hände wie von einer Säure, vom Schweiß und vom Rauch durchdrungen. Eine Dichtung, die nach Urin und nach weißen Lilien riecht. Eine Dichtung, in der eine jede Verrichtung des Menschen erlaubt oder verboten ihre Spuren hinterlassen hat.
Heute ist nicht mehr nachzuvollziehen, inwieweit diese eher akademischen Debatten seine Leserinnen und Leser überhaupt erreicht haben, die sich vermutlich eher an seiner Poesie erfreut haben. Doch überschritt Neruda auch Grenzen der Poesie? Nachfrage bei der Fundación Pablo Neruda. Das Haupthaus der Stiftung, die 1986 von der Witwe Nerudas, Matilde Urrutia, gegründet wurde, liegt im eher beschaulichen Stadtteil Bella Vista in Santiago de Chile. Die Stiftung wacht über die drei Häuser Nerudas in Santiago de Chile, in Valparaíso und auf der Isla Negra sowie über 5000 seiner Bücher. Sein Archiv mit Skripten und Briefen hatte Neruda schon zu Lebzeiten der Universität in Santiago vermacht. Jedes Jahr vergibt die Stiftung Förderstipendien, organisiert Seminare und Veranstaltungen. Fernando Sáez, Direktor der Fundación Pablo Neruda, langjähriger Kenner seines Werks und selbst Schriftsteller, bestätigt, dass Neruda über die damals klassischen Grenzen der Poesie hinausgehen und neue Themen, neue Techniken und Stile ausprobieren wollte.
Y evidentemente que un poeta va más allá de lo que es su conciencia.
Ganz offensichtlich strebt ein Schriftsteller immer danach, Grenzen zu sprengen. Denn gerade in der Poesie geht es ja darum, Dinge miteinander zu verbinden, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind. Ich glaube, es ging ihm mehr um eine bestimmte Magie und weniger um Rationalität.
Der Dichter als Dissident, Neruda und die Politik.
Pablo Neruda war auch ein sehr politischer Dichter. In Westdeutschland galt der sozial engagierte Schriftsteller gar als kommunistischer Dichter. In der DDR genoss Neruda hohe Anerkennung, wurde als wichtigster literarischer Vertreter des Befreiungskampfes der lateinamerikanischen Völker gesehen. Ein Grund dafür mag sein, dass kein Ereignis Neruda so nachhaltig verstört und literarisch beschäftigt hat wie der Spanische Bürgerkrieg. Die Ermordung seines Freundes Federico García Lorca, aber auch der Tod des Dichterkollegen Miguel Hernández im spanischen Gefängnis erschüttern Neruda zutiefst. So schrieb er nach dem Tod des engen Freundes Lorca:
Ich habe noch nie Anmut und Genie, das geflügelte Herz und den kristallenen Wasserfall so versammelt gesehen wie in ihm. Federico García Lorca war der verschwenderische Elf, die zentrifugale Freude, die sich in seinem Busen sammelte und wie ein Planet das Glück des Lebens ausstrahlte.
1940 beginnt Neruda die Arbeit an seinem bis heute bekanntesten, wenn auch literarisch vielleicht nicht bestem Werk, Canto General, der große Gesang. In diesem schwer zu fassenden Monumentalband, der in der deutschen Übersetzung 500 Seiten umfasst, schlägt der Dichter einen Bogen von der Entdeckung Amerikas über die Unterdrückung der Völker Lateinamerikas bis hin zu den Befreiungskämpfen im 20. Jahrhundert. 30 Jahre später wurde es vom sozialkritischen griechischen Musiker und Komponisten Mikis Theodorakis vertont. Die starke Politisierung erfasste in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht nur Neruda, sondern auch viele andere Dichter jener Zeit, stellt Susanne Lange fest.
Das war nicht nur bei Neruda so, sondern eigentlich bei allen Dichtern in dieser Zeit, César Vallejo und natürlich auch den spanischen Dichtern, dass die Politik da natürlich ganz im Vordergrund stand. Und dann wurden ja auch diese Kongresse, diese antifaschistischen, wurden ja Schriftstellerkongresse abgehalten. Und da war es schon eigentlich fast Pflicht, sich politisch irgendwie zu äußern. Und das hat dann auch dazu geführt, hat er sich dann auch mit der argentinischen Malerin verheiratet, die ihn dann dazu bewogen hat, in die kommunistische Partei einzutreten. Und da entstehen wirklich viele Gedichtbände, wo man sagen muss, die sind viel zu explizit und eben der poetische Ausdruck steht dann eher im Hintergrund.
Ging das Politische in dieser Phase möglicherweise zu Lasten der künstlerischen Qualität? Jan Wagner, selbst Dichter und Leiter des Kölner Literaturfestivals Poetica, widmete 2020 das gesamte Festival dem Thema Widerstand in der Poesie. Welche Formen gibt es? Welche Wirkmächtigkeit kann die Poesie haben? Das fragten sich 7 deutschsprachige Autorinnen und Autoren. Wagner sagt, es gebe von Neruda beides. Künstlerisch eher misslungene Gedichte, aber eben auch solche, in denen Neruda politische Botschaft und Poesie gut zusammenbringe.
Das ist immer die Frage. Sind Gedichte, die sich einer Botschaft hingeben, verraten sie vielleicht die Poesie, wenn sie nur die Botschaft in den Mittelpunkt stellen? Und Neruda hat eben Gedichte geschrieben, die beides sind. Verständlich, klare Botschaften, politisch und trotzdem großartige Gedichte. Und ich dachte an ein Gedicht, das er zum Spanischen Bürgerkrieg geschrieben hat. Almeria heißt das, wo er im Grunde immer wieder ein Bild ins Zentrum rückt. Eine Schüssel von Blut, die auf dem Tisch steht.
Ein Gericht für den Bischof. Ein zerdrücktes und bitteres Gericht. Ein Gericht aus Schrott, aus Asche, aus Tränen. Ein Gericht gewürzt mit Seufzern und gestürzten Mauern. Ein Gericht für den Bischof. Eine Schüssel Blut aus Almeria. Ein Gericht für den Bankier. Ein Gericht aus Wangen der Kinder aus dem sonnigen Süden. Ein Gericht aus Detonationen, irren Gewässern, Ruinen und Furcht. Ein Gericht aus gebrochenen Achsen und zertrampelten Köpfen. Ein schwarzes Gericht. Eine Schüssel Blut aus Almeria.
Und Strophe um Strophe wird immer wieder so eine Schüssel mit Blut aus Almeria auf den Tisch gestellt und sagt, wenn ihr da sitzt und Trauben esst und braten, dann steht da diese Schüssel mit Blut. Und das ist ein ganz starkes Bild. Und im Grunde kann man jede Stadt Almeria in den Titel setzen und wird ein gültiges Gedicht haben über die Schrecken und das Leid und die Schuld.
Ja, ein Gericht für euch alle, Reiche hier und dort. Gesandte, Minister, grässliche Tischgenossen. Damen komfortabler Tees und Sessel. Ein wüstes, überquellendes Gericht, schmutzig von armem Blut. An jedem Morgen, für jede Woche, für alle Zeit. Eine Schüssel Blut aus Almeria. Immer da, vor euch.
Es gibt aber auch Gedichte von Neruda, die reichlich platt daherkommen und die heute fast vergessen sind. Während der letzten Jahre der stalinistischen Ära schrieb der Dichter vor allem Parteilyrik, polemische Tiraden und simple Hymnen. Politik und Poesie, fast möchte man sagen lyrische Propaganda, das war für ihn offenbar kein Widerspruch.
Ich habe nie gedacht, dass mein Leben zwischen Poesie und Politik aufgeteilt sei.
Hatte er bereits in den 40er Jahren einem amerikanischen Journalisten gesagt. Diese Haltung gipfelte dann in einer Reihe pro-stalinistischer Gedichte Anfang der 1950er Jahre. Was von dieser Phase in Nerudas Schaffen bleibt, ist der Eindruck einer politischen Verblendung angesichts des Personenkults um Stalin und der in seinem Namen begangenen Verbrechen. Eine Verblendung allerdings, der auch einige andere Schriftsteller zu jener Zeit erlegen sind. In der DDR etwa Franz Fühmann.
Die Rache der Generäle, Neruda und die Debatte um seinen Tod.
Erst 1970, als Neruda bereits ein älterer Mann war, ging sein lang gehegter Traum von einer linken solidarischen Regierung in Chile in Erfüllung. Neruda trat zuvor zugunsten von Salvador Allende von der Präsidentschaftskandidatur der Sozialistischen Partei zurück, sodass Allende als erster sozialistischer Präsident gewählt wurde. Doch stand dessen Regierung unter einem schlechten Stern. Rechte Kreise, aber auch die USA und mehrere westeuropäische Regierungen boykottierten das sozialistische Experiment. In Chile herrschten zuweilen chaotische Zustände, die schließlich am 11. September 1973 zum Sturz der Regierung Allende führen sollten.
Son las 8:55 de la mañana. Teniente Pérez se encuentra en la oficina del oficial de guardia. Sorpresivamente irrumpe en ella el sargento segundo Mario Humberto Reyes y le dice al teniente.
Als sich die wirtschaftliche und politische Situation zuspitzte und Neruda im Sommer 1973 krank wurde, schrieb er wütende Essays über die Situation in seinem Heimatland. Er sah im Scheitern der Regierung Allende und dem Putsch der Generäle sein gesamtes Lebenswerk untergehen. Noch auf dem Totenbett soll Neruda gesagt haben,
die Poesie ist immer ein Akt des Friedens.
Und trotz dieser pazifistischen Attitüde galt der Dichter den rechtsextremen Kreisen in Chile, die im Herbst 1973 die Regierung Allende stürzen sollten, als Feind. Zumindest legen das Forschungsergebnisse nahe, die 2022 veröffentlicht wurden. Demnach soll der Dichter mittels einer Giftspritze, die offenbar Botulinumtoxin enthielt, ermordet worden sein. Gänzlich bewiesen ist das noch immer nicht. Im letzten Jahr behauptete dennoch Rodolfo Reyes, einer von Nerudas Enkeln,
dieses Botulinumgift hätte man gar nicht im Körper Nerudas feststellen dürfen. So viel steht fest. Er wurde 1973 ermordet durch Geheimdienstagenten.
Am 23. September 1973 starb Neruda in einer Klinik in Santiago. Der Dichter war 69 Jahre alt. Die offizielle Diagnose lautete Prostatakrebs. Aber viele Chilenen glauben noch immer, dass Neruda umgebracht wurde. Die im Jahr 2022 vorgelegten Tests, die die Theorie einer Ermordung Nerudas zumindest nahelegen, verändern aber nicht die literarische Sicht auf Neruda, sagt Fernando Sáez, der Generalsekretär der Neruda-Stiftung. Sein Werk stehe für sich.
Es un asunto político, creo yo. Cambia la historia, digamos, el relato.
Ich glaube, das ist eine politische Frage. Es würde nichts verändern. Geschichtlich aber natürlich schon, wenn man sagte, Neruda starb nicht an Krebs, sondern wurde vergiftet. Neruda starb ja nach dem Militärputsch und niemand dachte damals daran, dass es eine Vergiftung sein könnte. Alle wussten, dass er Krebs im Endstadium hatte und der Militärputsch hat natürlich seinen Zustand nochmal negativ beeinflusst.
Neruda und seine Nachfahren. Was bleibt vom literarischen Erbe?
Neben der neuerlich aufgeflammten Diskussion um die Todesursache wurde bereits 5 Jahre zuvor eine weitere Debatte über Neruda geführt. In seinen ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichten Memoiren »Ich bekenne, ich habe gelebt« war auch eine Geschichte enthalten, in der Neruda gestand, in jungen Jahren zu seiner Zeit als Diplomat in Sri Lanka eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Daraufhin wurden heftige Diskussionen geführt, quer durch die Gesellschaft. Linke gegen Konservative, Alte gegen Junge. Eine Umbenennung des Flughafens in Santiago de Chile in Pablo Neruda Flughafen kam jedenfalls nicht zustande. Sein literarisches Vermächtnis wurde von nun an, zumindest von manchen Leserinnen und Lesern, kritischer gesehen. In der Innenstadt der chilenischen Hauptstadt gibt es erstaunlich viele unabhängige Buchläden. Im Stadtteil Merced befindet sich die Buchhandlung Tienda Nacional, die auch Schallplatten anbietet. Schwerpunkt: junge Literatur, queere und feministische Autorinnen, aber nicht nur. Auch von Neruda stehen einige Exemplare seiner Liebesgedichte im Regal. Werden seine Bücher hier noch verkauft? Eine der Buchhändlerinnen sagt,
schon, aber immer weniger. Im Laufe der Jahre hat die Popularität von Neruda abgenommen, was auch an den Dingen liegt, die über sein Privatleben herausgekommen sind.
Ein paar Ecken weiter ist man in einem größeren Buchladen breiter sortiert. Aber auch hier dieselbe Auskunft. Neruda sei im heutigen Literaturbetrieb Chiles kein ganz großes Thema mehr, meint Besitzer Esteban Barra.
Wir verkaufen jedes Jahr weniger Bücher von Neruda. Seine Poesie wird heute eher als, sagen wir mal, altmodisch angesehen. Die jungen Leserinnen und Leser interessieren sich nicht so sehr dafür. Neruda wird bei uns heute als ein sehr kühner, linker Autor angesehen, aber kaum als ein literarisch-kulturelles Vorbild.
Fernando Sáez, Generalsekretär der Fundación Pablo Neruda, beschreibt die Nachwirkung gerade auf jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller als begrenzt. Und doch.
Es una referencia, por supuesto, porque sin duda Neruda y Gabriel Mistral son los poetas.
Er stellt eine Referenz dar, denn Neruda ist noch immer der wichtigste Dichter Chiles. Es gibt natürlich noch weitere wie Marco Antonio de la Parra oder Jorge Tellier, aber ganz offensichtlich war nur Neruda ein so weltbekannter Schriftsteller, dass er weiterhin Bestand hat und der trotz allem, was nun bekannt wurde, noch immer beliebt ist.
A pesar de todo lo que ha ocurrido, es popular.
Sáez ergänzt, dass sich heute, 50 Jahre nach Nerudas Tod, die Poesie natürlich verändert habe. Neue Themen, neue Stile seien dazugekommen. Die jungen Dichterinnen und Dichter in Chile und Lateinamerika seien heute literarisch und gesellschaftlich anders geprägt, meint der Generalsekretär der Stiftung. Die vergibt alljährlich den Preis für junge Poesie der Fundación Pablo Neruda. Den erhielt vor 4 Jahren der 1978 geborene Ernesto González Barnett.
La obra poética de Ernesto González Barnett, Temuco, Chile, 1978, es una emoción para ser recordada en la tranquilidad.
Barnetts Schreiben ist ein Beispiel dafür, dass heute ganz andere Themen und Motive in der chilenischen Poesie im Vordergrund stehen. In der Begründung der Preisjury heißt es:
Schon seit seinen ersten Büchern begleitet uns eine unverwechselbare Stimme, seine eigene.
In seinem vor 8 Jahren veröffentlichten Buch Playlist versuchte sich Barnert an einer interessanten Konstruktion, indem er Gedichte und poetische Figuren mit aktuellen Songtexten verband. Es geht darin um Jugend, Aufbegehren, auch um das ewige Thema der Liebe, durchaus Neruda nicht unähnlich. Aber Neruda als Vorbild, etwa wenn es um seinen Stil, auch seine Rolle als Dissident in den verschiedenen Jahrzehnten geht? Barnert, der mit seiner jugendlichen Ausstrahlung und kurz gehaltenem Bart schon rein äußerlich ganz anders wirkt als Pablo Neruda, erzählt, Vorbilder wie Neruda interessierten ihn nicht so sehr.
Aber nein, das ist es nicht.
Eher ginge es ihm um die Rolle des Schriftstellers, die ja auch Neruda beschäftigt habe.
Gedichte entstehen in der Gemeinschaft. Ich bin ein Feind der romantischen Vorstellung, dass ein Dichter nur für sich alleine schreibe, gegen die Menschheit und die Gesellschaft anschreiben müsse. Ein Dichter muss in der Gesellschaft leben und arbeiten und danach streben, etwas beizusteuern.
Alejandro Zambra, ein weiterer chilenischer Dichter, der Prosa schreibt und in Mexiko lebt, hat ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, Schriftsteller im heutigen Chile zu sein, in einem Land, in dem es bereits viele große Dichter gab. Zambra ist sehr zurückhaltend und gibt nur ungern Interviews. Vor 2 Jahren erschien sein Roman »Fast ein Vater« auf Deutsch. Auf Spanisch heißt das Buch »Poeta chileno«. Darin stellt Zambra 2 Dichtertypen einander gegenüber. Das Buch handelt auch von der Loslösung von literarischen Übervätern. In einem peruanischen Fernsehinterview sagte Zambra, die Vorbilder für sein Schreiben seien andere als Neruda.
Y bueno, mucha poesía chilena, Enrique Lin, Nicanor Parra, Gabriela Mistral.
Eher chilenische Lyrik wie jene von Enrique Lin, Nicanor Parra, Gabriela Mistral. Die Lyrik hat mich stärker beeinflusst als die Prosa. Nicht, weil es in Chile keine großen Erzähler gäbe, sondern weil die chilenische Poesie eine große Tradition hat, die ja auch Widerstände und Debatten ausgelöst hat. Noch heute entstehen große Texte. Ich glaube aber, da sind auch viele Mythen im Spiel. Wenn man daran denkt, dass der Literaturnobelpreis gleich 2-mal an Chile ging. Also ich denke, dass die Poesie noch immer wichtig ist, auch wenn sie wenig gelesen wird.
Entonces existe la noción de que la poesía es importante, aunque no sea muy leída.
Wer ist der Lorektitut? Wer ist es in El Arbol.
Möglicherweise bleibt Neruda also eher ein Solitär der Literaturgeschichte ohne Epigonen. Was von seinem Werk bleibt, sind ergreifende Liebesgedichte, die sicher zu den interessantesten und schönsten der Lyrikgeschichte überhaupt gehören. Vor fast 50 Jahren, 1976, fügte Mikis Theodorakis seiner Vertonung des Canto General sein eigenes Neruda-Requiem hinzu, das er selbst textete und damit den Dichter einmal mehr auf einen Sockel hob. Theodorakis betonte in seinem Requiem nicht die Rolle Nerudas als Romantiker, sondern als Dissident, als poetischer Kämpfer für eine gerechte Welt.
Requiem für Neruda. Neruda, Ruhe in Ewigkeit. Tränen für die Lebenden, versklavtes Amerika. Die Sklavenvölker trauern. Du warst die letzte Sonne, jetzt herrschen Zwerge. Die Erde verwaist. Neruda, Ruhe in Ewigkeit.
Ich werde leben, ich werde nicht sterben. Was bleibt von Pablo Neruda? Von Michael Mayer. Die zitierten Gedichte wurden übersetzt von Erich Arendt, Stefan Hermlin und Fritz Vogelgesang. Es sprachen Katharina Merschel, Hansa Cipionka und Karim Scherif. Ton Thomas Monajan, Regie Anke Beims, Redaktion Dorothea Westphal. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
tus